Souveränität für Erik heißt nicht, alle deine Daten und all dein Technologie-Environment muss on-prem leben. Das heißt es absolut nicht. Ne? Souveränität heißt, die Möglichkeit, Kontrolle zu haben darüber, wo deine Daten leben, wo deine Daten hingehen. Die Kontrolle darüber zu haben, auch wie sich Kosten entwickeln. Und ich würde sagen, auch der wichtigste Aspekt von Resilienz und dann Flexibilität. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel mit einem bestimmten Provider nicht mehr zusammenarbeiten kann, aus geopolitischen Situationen heraus oder aus anderen Situationen heraus?
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Führer von BARK. Und mein Gast heute ist Erik Trabold, Chief Commercial Officer bei Exasol. Und wir reden über ein Thema, was für viele Unternehmen immer wichtiger wird: digitale Souveränität. Erik hat hier eine interessante Perspektive aufs Thema, denn er war vor seiner Tätigkeit bei einem deutschen Datenbankanbieter Exasol lange bei AWS, erkennt also sozusagen auch beide Seiten. Und wir sprechen darüber, warum Cloud nicht mehr als bequeme Standardlösung jetzt immer reicht, sondern dass wir auch den Blickwinkel Kontrolle, Flexibilität und Risiko einnehmen müssen, und erklärt auch uns dabei, wie Unternehmen ihre Datenlandschaft analysieren, Abhängigkeiten erkennen und Workloads sinnvoll nach Grün, Gelb und Rot klassifizieren können. Außerdem geht es auch um die Rolle von KI. Was passiert, wenn sensible Daten in Cloud-Tools landen? Wie lassen sich Kosten besser kontrollieren? Und warum kommen Open-Source-Modelle und europäische Alternativen in vielen Fällen überraschend stark sein? Eine Folge für alle, die verstehen wollen, wie Datenstrategie, KI und Souveränität heute zusammenhängen. Viel Spaß damit! Hallo Erik, willkommen im Data Culture Podcast.
Hallo Carsten, freut mich, heute da zu sein.
Absolut. Erik, ich glaube, du bist ein besonders spannender Gast, denn du hast ja eine gewisse Karriere auch im Silicon Valley gemacht und bist jetzt von AWS, Amazon Web Service, zu Exasol gewechselt, also einem kleineren deutschen Datenbankanbieter. Und jetzt ist meine erste Frage: Wie hat sich eigentlich dadurch jetzt so dein Gesamtblick eigentlich verändert auf Cloud, Datenarchitekturen oder auch natürlich Datensouveränität, eins der heißen Themen gerade?
Ja, Carsten, das hast du schon richtig gesagt. Ne? Ich hatte die Chance, interessante Perspektiven zu sammeln. Ne? Einmal die großen Hyperscaler AWS und jetzt bei einer deutschen Datenbankfirma, ne? Die sich sehr stark auf Analytics fokussiert, und AI ist natürlich jetzt auch ein Topic. Ja? Durch meine Zeit bei AWS habe ich sehr großen Respekt, ne, dafür, was die Hyperscaler eigentlich für Firmen enablen. Ne? Weil ich denke, die Cloud, die hat sehr stark die Erwartungen an Technologie verändert, ne, im positiven Sinn. Ne? Die Cloud hat sehr viel Agilität gebracht, sehr viel Flexibilität gebracht, ne, und hat Unternehmen wirklich geholfen, ganz neue Business Cases auch zu enablen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Zeit jetzt bei einer deutschen Datenbankfirma sage, ne, die Cloud und Hyperscaler sind nicht gut, sondern ich habe sehr starken Respekt dafür. Ne? Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch bei Exasol, wie wichtig das ist in bestimmten Industrien, im Speziellen in regulierten Industrien, wie jetzt Financial Services, Banking, Healthcare, ne? Wie wichtig da das Thema Souveränität ist, ne? Und Flexibilität, ne? In Bezug auf die Technologien, die du einsetzt.
Okay, also Fokus regulierte Industrien. Wie siehst du jetzt mal auch mit diesem Fokus auf diese Branchen, denn deren Strategien oder Vorgehensweisen, oder siehst du da auch Veränderungen im Zuge der aktuellen Souveränitätsdiskussion?
Ja, sehr spannende Frage, Carsten. Also diese Diskussion, mein Takeaway ist, dass sie sich sehr stark verändert hat in den letzten 12 Monaten ganz besonders. Ne? Wir haben einen starken Shift gesehen, weil sich die geopolitische Situation verändert hat. Leute haben mehr Awareness und mehr Wahrnehmung dafür, dass sie sich vielleicht über Souveränität Gedanken machen sollten. Ja? Mir kommt es so vor, als vor, sag ich mal, 12 bis 18 Monaten Souveränität war eine Compliance-Checkbox. Ja? Und jetzt denken Leute tatsächlich darüber nach, über die Wichtigkeit von Souveränität. Und vielleicht stelle ich auch nochmal klar, was meine Definition von Souveränität ist. Also Souveränität für Erik heißt nicht, alle deine Daten und all dein Technologie-Environment muss on-prem leben. Das heißt es absolut nicht. Ne? Souveränität heißt, die Möglichkeit, Kontrolle zu haben darüber, wo deine Daten leben, wo deine Daten hingehen. ne? Die Kontrolle darüber zu haben, auch wie sich Kosten entwickeln, ne? Das ist auch ein gewisser Ansatz, der zur Souveränität dazu gehört. Ja? Und ich würde sagen, auch der wichtigste Aspekt von Resilienz und dann Flexibilität. Was passiert denn, wenn ich zum Beispiel mit einem bestimmten Provider nicht mehr zusammenarbeiten kann, aus geopolitischen Situationen heraus oder aus anderen Situationen heraus? Ne? Und dass man sich selber darüber Gedanken macht, wie erstelle ich denn ein Environment in meiner Firma, ein technologisches Environment, das mir die Flexibilität gibt, auch morgen operativ zu bleiben, wenn es heute eine Veränderung gibt.
Ja, das ergibt natürlich viel Sinn. Und genau das, was du sagst, sehen wir auch in unserer Data Sovereignty-Studie, ja, dass eben 89% gesagt haben, das ist für sie ein wichtiges Thema. Was hast du ja gerade auch gespiegelt. Was wir aber auch sehen, ist, dass natürlich dann konkret etwas zu tun, also dann auch eine Veränderung zu machen, gar nicht so einfach ist. Weil das heißt ja dann auch wirklich Commitment im Sinne von, wir müssen was verändern, wir müssen investieren, vielleicht auch neue Skills ausbilden. Wie ist denn dein Blick darauf? Also ist denn dann auch dieser Schritt dann wirklich was zu tun? Ist das inzwischen schon angekommen bei den Unternehmen? Also nehmen sie jetzt auch diesen Zusatzaufwand auf sich für mehr Souveränität?
Ja, Carsten, ich würde sagen, bei einigen Unternehmen auf jeden Fall. Na, noch nicht in der breiten Masse, na, aber auf jeden Fall bei einigen Unternehmen ist es sehr wichtig geworden. Na, und vielleicht, was ich gesehen habe, was ein gutes Exercise ist, was einige Unternehmen machen, ist, dass die sozusagen erstmal sich darüber Gedanken machen, was ist denn das Mapping der Technologie in unserer Firma und wo stehen wir denn? Also das ist ja der allererste Schritt, Carsten, den man gehen muss, ist eine Ist-Analyse. Ne? Und eine Ist-Analyse daraufhin bezogen, wo leben aktuell unsere Daten? Haben wir da tatsächlich komplette Kontrolle darüber? Wenn wir was mit den Daten machen, wer greift denn überhaupt da drauf zu? Ne? Und da gibt es noch mehrere Aspekte dazu, aber wenn Unternehmen das tatsächlich mappen oder sagen zum Beispiel, okay, wenn wir jetzt diesen einen Use Case ausführen, sind wir da komplett dependent in Bezug auf einen Vendor oder haben wir da Flexibilität, dass wenn mit dem einen Vendor was passiert, ne, dass wir dann umschiften können. Also das würde ich sagen, ist der erste Schritt und ich sehe, einige Firmen machen diesen ersten Schritt, ne? Und dann würde ich sagen, ein Teil der Firmen dann geht dann jetzt aktuell aktiv den nächsten Schritt und baut dann eine Umgebung auf, die ihnen tatsächlich diese Flexibilität gibt, ne? Und diese Souveränität. Ne?
Wie sehen solche Umgebungen dann konkret aus? Also was, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die allerwenigstens komplett weggehen von Cloud- oder Hyperscaler-Umgebungen. Oder vielleicht doch, kannst du vielleicht beantworten, aber also wie sehen solche Umgebungen dann aus, wo du sagst, da ist die nötige Flexibilität dann gewährleistet?
Ja, vielleicht gehe ich dann nochmal zu den Fragen zurück, die sich einige Unternehmen stellen und ich denke auch, sich tatsächlich jedes Unternehmen aktuell stellen sollte. Ne? Die erste Frage wäre vielleicht, kann ich meine Daten woanders hin bewegen, wenn das sein muss? Ne? Can I move my workload? Ne? Wenn ich das auch diese Daten woanders hinbewege, ne, kann ich eigentlich die Performance beibehalten, die ich zuvor hatte? Kann auch passieren. Ne? Kann ich zum Beispiel, wenn es um KI geht, Model Provider ganz einfach austauschen? Ne? Kann ich über Cloud hinweg on-prem operieren, ne, oder nicht? Oder bin ich auf ein Environment festgesetzt? Ne? Habe ich die Möglichkeit, offene Formate zu benutzen? Na? Oder bin ich irgendwie locked in einen Proprietary Service? Habe ich überhaupt auch schon mal den Migrationspfad getestet, wenn es dazu kommen würde und weiß ich, was ich tun müsste? Na? Und ich würde sagen, dann einer der, wenn ich es zusammenfassen würde, Carsten, geht es darum, sozusagen die Flexibility oder vielleicht auf Englisch die Reversibility, na, ist ganz wichtig und ich glaube, viele Unternehmen unterschätzen das. Ne? Und dann jetzt, um die Frage dann direkt zu beantworten, ich denke, nachdem man sich diese Fragen gestellt hat, Carsten, wie sieht dann das Environment aus? Ne? Wie sieht die Umgebung aus? Also idealerweise hast du halt eine Umgebung, die dir erlaubt, diese Fragen eigentlich mit Ja zu beantworten. Ne? Also habe ich die Möglichkeit, diese Daten woanders hin zu transferieren, wenn ich müsste, morgen, falls etwas passiert, ne? Und bleibt mir die Performance erhalten, ne? Und kann ich noch die gleichen Business-Resultate liefern, in der gleichen Qualität auch, ja? Wenn du das beantwortest, so soll denn dein Environment aussehen.
Okay, also du sagst, erster Schritt ist überhaupt erstmal Feststellung von Abhängigkeit.
Ja, genau, richtig, ja.
Ja, wo sind wir überhaupt, was haben wir dann? Und das Zweite ist, zumindest einen Plan zu haben und den vielleicht auch zu verproben. ja, dann auch zu wechseln. Ja. Heißt denn das jetzt automatisch weniger Cloud? Also ist das die Vorgehensweise, die dann viele wählen?
Nee, ich würde nicht sagen, dass es heißt unbedingt weniger Cloud. Ne? Man muss ja auch nochmal dann zwischen Cloud differenzieren. Ne? Also jetzt nochmal auf meine AWS-Historie einzugehen. Du hast halt, sag ich mal, das altbekannte AWS-Environment, ne, mit verschiedenen Availability-Zones, ne, und verschiedenen Regions, wo du dir das aussuchen kannst. Und dann hat AWS halt auch die European Sovereign Cloud gelauncht, ne? Wo es eine eigenständige Business Entity gibt, ne? Wo es ein eigenständiges Data Center gibt, wo auch nur europäische Individuen dort angestellt sind. Ne? Und dann gibt es da neuere Challenger, würde ich sagen, wie ein Stackit in Deutschland, wie ein Exascale in Österreich, wie OVH Cloud. Ne? Das ist ja auch Cloud. Ne? Also es gibt auch Cloud-Alternativen und deswegen heißt es nicht weniger Cloud. Vielleicht brauchst du eine andere Form von Cloud. Für manche Leute, die sagen vielleicht zum Beispiel, die AWS Sovereign Cloud ist für mich eine Lösung. Ne? Oder Leute sagen, ich möchte mich gerne mit einem Provider wie Stackit, Exascale oder OVH Cloud unterhalten. Ne? Also es muss nicht nur on-prem sein. Ich würde es vielleicht in drei Kategorien aufteilen, wo sich Leute Gedanken drüber machen sollten. Ich habe mir da selber, Carsten, so ein Ampelsystem dargelegt. Weißt du, also ich nenne das so Green, Amber und Red, würde ich sagen. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, ein grüner Workload für mich ist was nicht sehr sensitive Daten enthält. Na? Und dann würde ich sagen, Standard Cloud, okay, fein. Na? Dann würde ich sagen, zu unserer Ampel gehen wir zu den Amber Workloads oder den orangenen Workloads. Da würde ich sagen, okay, die sind sensitiv, na? Aber managebar, wenn wir starke Kontrollmechanismen anlegen. Na? Und dann würde ich sagen, es gibt für mich rote Workloads, ne, oder Red Workloads, und die würde ich sagen, die sind absolut kritisch. Ne? Ein Beispiel könnte sein, regulierte Daten, hochsensitive Daten oder was mich als Firma strategisch differenziert. Also denkt man zum Beispiel an ein Manufacturing Environment. In Deutschland sind wir sowieso sehr stark im Manufacturing, im Enterprise und im Mittelstand. Ne? Wenn ich da Daten habe, wo ich wirklich sicherstellen möchte, dass die in keine anderen Hände geraten, dann sollte ich mir, denke ich, schon Gedanken darüber machen, wo liegen die wirklich?
Okay, also ergibt viel Sinn. Das wäre so eine Datenklassifikation. Ich denke auch, ein sehr guter Startpunkt. Aber dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Was mache ich denn jetzt mit Amber und Red Daten? Ja, also was sind denn jetzt meine Alternativen? Oder was siehst du überhaupt an möglichen Alternativen oder vielleicht auch an möglichen Pfaden, die Unternehmen gerade gehen?
Ja, absolut. Ne? Also wir haben über die Workloads gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass man die Dependency, sozusagen die Abhängigkeiten mal darlegt und sich darüber Gedanken macht. Ne? Dann würde ich sagen, der nächste Schritt, den eine Firma gehen sollte, ist ganz klar zu definieren, okay, wo sollten diese Workloads denn leben? Ne? Ist das ein Typ von Daten, der in der Public Cloud leben kann? Ist das etwas, was sovereign sein muss? Ne? Ist es etwas, was in unserem eigenen, komplett kontrollierten Environment sein muss? Ne? Dann sollte man sich darüber Gedanken machen, gibt es da vielleicht eine AI-Interaction? Ne? Weil das ist ja dann auch nochmal ein ganz interessantes Thema, Carsten. Was passiert, wenn Agenten und nicht mehr Menschen auf diese Daten drauf zugreifen? Und gibt es vielleicht externe API-Schnittstellen? Ne? Ist es vielleicht was, was self-hosted sein sollte mit Sovereign Models? Ne? Und gibt es vielleicht was näher sozusagen an der Database ausgeführt werden muss als sonst? Ne? Also dass es gar nicht so weit die Daten reisen müssen. Ne? Ich würde sagen, das ist dann so der nächste Schritt, den man danach gehen sollte als Firma. Und dann der vierte Schritt, würde ich sagen, dass man sich dann darüber Gedanken macht, hatte ich ja schon gesagt, ne? Was ist dann unser möglicher Exit-Pfad? Ne? Also sag ich mal, wir haben uns jetzt wo festgelegt, ne? Aber wie kann es dann weitergehen? Ne? Also das heißt auch nicht, Carsten, dass ich jetzt mehr Gedanken darüber machen muss, Workloads die ganze Zeit hin und her zu transferieren. Ne? Es geht nur darum, was ist denn mein Exit-Plan und mein Backup-Pfad. Und dann würde ich sagen, da müssen sich dann die Firmen fragen, wie zum Beispiel, kann ich die Daten bewegen, einfach, flexibel, na? Kann ich den Workload verändern? Na? Kann ich auch vielleicht dann across Cloud und On-Prem operieren? Ist das mir möglich? Na? Oder bin ich in einem Environment, stecke ich dort fest? Na? Und nochmal hatte ich schon mal gesagt, habe ich den Migrationspfad eigentlich getestet? Also nicht, dass ich mir denke, ich kann das bewegen. Ne? Und dann würde ich sagen, ich hatte das eine Thema schon kurz erwähnt oder das Wort. Ich meine, wir erwähnen das in den letzten paar Monaten die ganze Zeit. Das ist AI. Ne? Und ich würde sagen, bei AI ist es dann ganz wichtig, das macht den Database-Layer sehr strategisch jetzt.
Okay, das musst du mir gleich nochmal genauer erklären. Also AI, glaube ich, sollten wir wirklich nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil natürlich jetzt mit dieser Geschichte mit Anthropic und Fable hat aus meiner Sicht ist jetzt AI-Governance nochmal deutlich relevanter geworden, ja, neben der Data-Governance.
Absolut.
Ich würde gerne trotzdem noch einmal nachbohren. Du hast gesagt, diese gelben Dinge, ja, wo man sagt, das ist zwar irgendwie sensibel, aber jetzt nicht hochsensibel für mein Unternehmen. Du hast gesagt, mit mehr Kontrollen ist es dann irgendwo beherrschbar oder okay sozusagen. Was ist das konkret? Also was kontrolliere ich da? Oder wie kann ich das irgendwie als Unternehmen dann einrichten?
Ja, da gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, Carsten, wie man sich da am besten schützen kann. Ich meine, die Kontrolle geht erstmal darum, was gibt es, sag ich mal, für Mechanismen, was mir auch das Environment zur Verfügung stellt. Ne? Weil ich würde sagen, auch nicht jede Deployment-Option gibt dir, sag ich mal, die Anzahl vielleicht, sag ich mal, der Security-Features, die du direkt out of the box brauchst. Na, ich gebe dir zum Beispiel mal wieder, ich sage mal wieder einen Vorteil der Cloud oder was ganz spannend ist. Na, AWS hat ja über 200 verschiedene Features oder Funktionen. Na, und ein großer Teil davon ist halt auch Security-related. Na? Und wir hatten ganz oft die Frage von deutschen Kunden, ob im Enterprise oder Mittelstand, haben die gesagt, mit der Cloud sehen wir uns nicht so ganz sicher. Wir können die Security besser im Haus abbilden, weil wir haben das Team und das macht es schon seit 10 Jahren. Ne? Und ein Argument war dann natürlich, dass bei AWS allein im Security-Team arbeiten über 1000 Leute. Ne? Und diese 1000 Leute, inklusive der Tools, die nutzen, die agieren auf jeden Fall deutlich schneller und effizienter, wie, sag ich mal, zum Beispiel deine 3 Inhouse-Security-Spezialisten, die vielleicht einen Mittelständler haben. Ne? Also ich würde sagen, da kommt Control dazu, dass man sich anschauen muss, welche Tools stellt mir denn der Provider zur Verfügung und was ist denn meine Toolbox für die Kontrolle, die ich dort habe? Ne? Also ich würde sagen, der Security-Aspekt ist ein Teil der Kontrolle. Ein anderer Teil der Kontrolle ist die Visibilität. Ne? Also dass du tatsächlich auch einen Tool-Stack schaffst und die wirkliche Visibilität in deine Daten generierst. Ne? Was passiert denn dort überhaupt? Ne? Kommt es auch wieder zu dem API-Access dazu. Ne? Was machen denn diese APIs, die jetzt mein Entwickler, weil er schnell was deployen wollte, mal connected hat zu meinem Environment? Also ich denke, da muss man auch Review-Mechanismen schaffen und Tools. Ne? Und dann ist es wichtig, dass man, denke ich, als Firma sich ein Governance-Framework darlegt und sagt, okay, wie wird es kontrolliert, wann wird es kontrolliert, wer schaut dort drauf? Ne?
Wo ich unterschiedliche Meinungen zuhöre, ist zu diesem ganzen Thema Verschlüsselung und quasi Schlüsselmanagement. Also manchmal wird eben angeführt, naja, wenn ich die Verschlüsselung kontrolliere oder die Schlüssel in der Hand habe als Unternehmen, dann habe ich ja einen gewissen Schutz davor, weil selbst wenn jemand auf die Daten zugreift, können sie nicht entschlüsseln. Ich höre aber auch, dass das so ein bisschen am Ende gar nicht so richtig funktioniert. Also hast du da eine Meinung zu? Das wäre ja auch ein Kontrollmechanismus. Ich sage, okay, ich bleibe in der Public Cloud, aber ich habe hier einen Mechanismus, der mich in gewisser Weise absichert.
Das ist eine ganz interessante Frage, Carsten. Also das habe ich schon ein paar Mal erlebt und dann habe ich auch verschiedene Setups erlebt, zum Beispiel Daten liegen bei einem US-Hyperscaler und auch die Schlüssel sind zum Beispiel bei einem deutschen ansässigen Cloud-Provider gemanagt oder die Schlüssel sind halt in-house gemanagt. Ne? Und vielleicht dann nochmal da einen Schritt zurückzugehen in Bezug auf die verschiedenen Aspekte der Souveränität. Ne? Wir haben gesagt, es geht halt auch darum, halt um die Jurisdiction, um die Legal Implications, sage ich mal. Na, natürlich technisch, ne, wissen wir alle, denke ich, dass man das sehr sicher so abbilden kann. Ne? Also wenn ich, sage ich mal, tatsächlich meine Encryption Keys ohne, kann man das schon so abbilden, dass das also extrem sicher ist. Ist das 100%ig sicher? Wir wissen genau, 100% gibt es nie in Security, aber du kannst das sehr sicher strukturieren. Ne? Aber was es dir trotzdem nicht hilft, ist, sage ich mal, was passiert, wenn es irgendeine Executive Order gibt und dein US Cloud Environment hast du einfach keinen Zugriff mehr drauf, dann hilft es dir auch nicht, wenn du die Schlüssel ownst, na, aber nicht mehr an die Daten drankommst. Ne? Und ich denke, so muss man darauf vorgehen, dass man halt weiterdenkt und nicht einfach nur im Hier und Jetzt, ja, okay, I own my Encryption Keys und jetzt ist alles okay, sondern aber was passiert denn tatsächlich, ne, wenn ich keinen Zugriff mehr dort drauf habe? Ne?
Ja, wenn das von heute auf morgen passiert, hilft mir mein Migrationsplan aber auch nichts mehr, oder? Also das wäre dann aller Worst Case.
Richtig, genau. Da würde ich dann sagen, dann muss man sich dann halt über das Ampelsystem Gedanken machen, Carsten, und sagen, okay, wenn das jetzt wirklich ein, wie ich das, ich nenne das für mich dann den roten Workload auf meiner Ampel der verschiedenen Workloads, diesen Workload muss ich dann einfach unter meiner vollen Kontrolle haben, inklusive Encryption und Encryption Keys, aber auch, wo das tatsächlich lebt. Ne? Und da kann ich nicht sagen, wenn jetzt was passiert, dann move ich. Ne? Also dafür ist es dann zu sensitiv.
Okay, und für diese roten Workloads bedeutet das dann entweder On-Premises oder lokaler Cloud-Provider?
Ja, ich würde dann tatsächlich sagen, in den meisten Fällen, Carsten, wahrscheinlich, sollte man sich dann doch wirklich Gedanken machen, ob man das tatsächlich On-Prem hostet.
Okay. Warum? Also warum wäre das deine präferierte Option?
Ja, also es kommt halt drauf an, wenn ich mir halt schaue, wie dann großer Vorteil der Hyperscaler ist, sage ich mal, die Distribution und die verschiedenen Availability Zones und Regions. Ne? Und ich bin mir jetzt selber nicht so ganz sicher, Carsten, ob diese, sage ich mal, Resilienz und diese Distribution aktuell schon unsere European Owned, ne, oder unsere europäischen Cloud Provider komplett so abbilden können. Ne? Das wäre vielleicht meine einzige Frage, aber ich möchte da auch niemand direkt, sage ich mal, jetzt beschreiben oder kritisieren oder hinterfragen. Aber sage ich mal, diese extreme Hochverfügbarkeit, ne? Ich glaube, da muss noch etwas Arbeit noch in Europa getan werden.
Ne? Okay. Aber würdest du dann sagen, dass die Unternehmen on-prem das besser abdecken können? Oder hängt das am Ende von der Unternehmensgröße und den bestehenden Data-Center-Infrastrukturen ab?
Ja, Carsten, auf jeden Fall. Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Natürlich, eine Firma kann das nur tun ab einer gewissen Größe. Ne? Nur dann hat die Firma die Ressourcen, ob das jetzt finanziell ist oder personell. Ne? Es gibt halt Firmen, die müssen ab einer gewissen Größe einfach mit Partnern zusammenarbeiten.
Okay, super. Ich glaube, das war, fand ich schon mal sehr, sehr aufschlussreich. Und jetzt erst nochmal auf KI schauen. Das ist natürlich jetzt das neue große Thema. Und auch da gibt's, glaube ich, ganz verschiedene Aspekte. Vielleicht erstmal von dir.
Ja.
Was ist jetzt im KI-Bereich? Was sind die besonderen Dinge, auf die man jetzt vielleicht zusätzlich oder besonders achten sollte?
Ja. Also das ist wirklich so ein spannendes Thema, ne? Weil KI ganz viele neue Fragen, würde ich sagen, hervorruft. Ne? Da sprechen wir halt wieder über Daten und ich glaube, jeder hat die Stories gehört, wo Mitarbeiter einfach Confidential PDFs, Excel-Files oder Word-Docs in Tools hochladen, die halt in der Cloud leben und sich dort nicht unbedingt die AGBs durchlesen oder Gedanken darüber machen, was mit den Daten passiert und dann Abfragen stellen auf diese Dokumente. Na, und es wirft natürlich ganz viele Fragen hervor. Na, erstmal also, wo leben meine Daten? Wie gebe ich den Zugriff? Wenn ich den Zugriff gegeben habe, was passiert dann mit den Daten? Und dann auch, wo gehen die Daten dann möglicherweise noch hin, nachdem ich diese Daten verschiedenen Providern zur Verfügung gestellt habe? Na? Und ich denke, eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss als Unternehmen ist, na, kann ich KI eigentlich benutzen, ohne Kontrolle über die Daten zu verlieren? Na? Oder den Kontext der Daten, den ich gebe? Na? Oder die Zugriffsrechte? Oder den Output? Ne? Und ich denke, das ist, wo die Auswahl der Datenplattform, ne, nochmal jetzt wichtiger wird durch die Anwendung der KI. Ne? Und weil es geht nicht nur einfach nur um den Storage und nur um die Query, ne, sondern das ist wirklich, sag ich mal, ein Kontrollpunkt, der in verschiedene Richtungen gehen kann.
Absolut. Okay, also das ist, glaube ich, sehr eingängig. Ja, ich muss mir da tatsächlich bei KI, wie immer, erstmal sehr viel Gedanken machen über die Daten, die natürlich die Basis sind, aber es werden auch neue Dinge erzeugt.
Ja.
Ich sehe gerade eine Diskussion stärker aufkommen, die sagt, oder Unternehmen, die sagen, mit den wachsenden Kosten der Gen AI Provider brechen uns teilweise schon die Business Cases für unsere AI-Anwendungen weg. Und deshalb denken wir wirklich konkret drüber nach, Open Source oder Open Weight Modelle on-prem zu installieren, weil wir dann auch volle Kontrolle über die Kosten haben. Also mein Eindruck ist gerade, dass Sovereignty eine Diskussion ist, aber Kosten noch viel stärker. Und am Ende hat man dann vielleicht sogar beide Vorteile, also bessere Kostenkontrolle, wenn es geht, auch weniger Kosten natürlich, aber dann auch Sovereignty, das zu kombinieren. Ist das ein Trend, den du auch wahrnimmst?
Ja, absolut, Carsten. Ich würde sagen, das ist total top of mind. Und natürlich ist es auch was, wo wir uns dann als Firma positionieren, ne? Weil Exasol natürlich in verschiedensten Environments läuft, ne? Von on-prem bis Hybrid, ne? Zu fully managed als SaaS-Option, ne? Und natürlich sagen wir Leuten, hey, ihr habt vielleicht ein Kostenproblem. Da können wir euch helfen. Lauft ihr on-prem und lasst eure Agents näher an der Data laufen als bisher. Ne? Und ich habe das ja auch selber im Day-to-Day auch erlebt. Ne? Also natürlich bei uns in der Firma setzen wir auch KI ein. Ne? Und wir haben ganz verschiedene Tools, die wir einsetzen, basierend, würde ich sagen, auf dem Task oder der Aufgabe des Mitarbeiters. Ne? Also sage ich mal zum Beispiel, wenn du jetzt im Sales-Bereich bist, dann benutzt du ganz einfach einen Copilot, um dir zu helfen, deine E-Mail an den Kunden zu optimieren. Ne? Wenn du im Marketing bist zum Beispiel und brauchst einen One-Pager, der customisiert ist für jemanden, dann benutzt du dort die KI. Und natürlich unsere Developer benutzen dann auch Tools wie Codex und so weiter zur Unterstützung. Ne? Und es ist ganz interessant, wir haben, sag ich mal, unseren KI-Rollout intern sehr stark angefangen voranzutreiben vor 6 bis 9 Monaten. Ne? Und unser erstes Ziel war, erstmal so viele Leute wie möglich zu den Möglichkeiten der KI zu exposen. Und dann hat man doch aber ganz, ganz schnell gesehen, nicht, dass die Kosten komplett aus dem Ruder laufen, aber dass die Kosten doch in manchen Anwendungsfällen deutlich höher sind, als man gedacht hat. Ja? Also wenn ich zum Beispiel wirklich ein Prototyp für einen Kunden mit Hilfe von KI erstelle, na, weil das mir einfach schneller den Code gibt, wie wenn ich den selbst schreibe, aber dann die Kosten dieses Prototyps 5 bis 10 Mal so hoch sind wie vorher, dann fängt man sich natürlich Fragen anzustellen, ob das tatsächlich Sinn macht. Na? Oder ganz einfach, na, wenn ich vorher für den Vertrieb auf ein Power BI Dashboard schaue, na, das einfach mal auf meine Datenbank zugreift und, sag ich mal, einmal am Tag einen Refresh hat, was eigentlich ausreichend ist, und jetzt aber eine Abfrage stelle gegenüber das CRM, gegenüber einem Tool wie Confluence, und dann plötzlich die Abfrage 20 Minuten läuft und dann mehrere tausend Tokens verbraucht hat, dann muss man sich natürlich fragen, ist das wirklich effizient? Und so haben wir auch selbst dann angefangen, also einige Dinge bei uns tatsächlich on-prem in unserem eigenen Datencenter abzubilden, na, das auf Exasol laufen zu lassen, verschiedene Open-Source-Modelle anzubinden, um einfach kosteneffizienter zu sein. Und genau das sehe ich auch bei verschiedenen Kunden oder auch in meinem Netzwerk. Ich gebe dir jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich habe einen Bekannten von mir, der lebt in den USA, arbeitet sehr stark mit Healthcare-Providern zusammen, wo er verschiedene KI-Projekte vorantreibt. Ne? Und ein bestimmter Healthcare-Provider, da ging es um die Analyse von Dokumenten, ne, hat es angefangen, dieses Projekt in der Cloud abzubilden und war von den Kosten, also würde ich sagen, nahezu schockiert, Carsten, würde ich das Wording verwenden. Und mein Bekannter agiert dort als Advisor und die haben dann ein On-Prem-Environment aufgebaut, ne, wo die Kosten tatsächlich 1/20 davon waren in diesem Environment. Natürlich hast du den Hardware-Invest als erstes, ne, und musst das Environment aufbauen, ne, aber dieser riesige Faktor hat bei dem Kunden tatsächlich einen wahnsinnigen Aha-Moment generiert. Ne. Und ich glaube, diesen Aha-Moment, den werden wir noch viel, viel öfter sehen in den nächsten paar Monaten bei sehr, sehr vielen Unternehmen, die ganz, ganz schnell zum Beispiel einfach sich gedacht haben, ah, wir haben einen sehr großen Provider in der Cloud und der macht es für uns ganz einfach, mit KI zu experimentieren. Jetzt haben wir angefangen zu experimentieren und oh mein Gott, wie viel Geld kostet es denn tatsächlich? Ne? Und der Drang an den Anwendungsfall auszuführen, das sind ja ganz tolle Dinge, die man mit der KI tun kann, ja, der geht ja nicht weg, ne? Sondern aber jetzt kommt dann die Erkenntnis, okay, wie setze ich das dann effizienter um für uns?
Absolut. Also dieses ganze Thema AI-Governance ist ja gerade erst im Entstehen und da sind genau die Knackpunkte, erstmal überhaupt Transparenz über Kosten zu haben und Und dann gibt's jetzt so die ersten Maßnahmen. Vor kurzem hat ja hier irgendwie, ist es bekannt geworden von Tesla, die haben jetzt ihren Mitarbeitern ein Budget gegeben, ne? Die dürfen als $200 pro Woche ausgeben an Tokens. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Awareness und auch eine Art Ausbildung, ja, überhaupt zu verstehen, was ich da tue, was es für Kosten verursacht und was ich für Alternativen habe, zum Beispiel dann eben auf On-Prem-Modelle. Ganz kurze Einschätzung von dir, diese Open-Source-Modelle, wie viel hängen die sozusagen hinter den Frontier-Modellen im Sinne von Leistungsfähigkeit? Einfach eine deine Einschätzung.
Ja, das ist super interessant. Ich habe eine andere Bekannte von mir, Carsten, die ist Partner bei einem Venture Capital Fund, der sehr stark in KI investiert, schon seit mehreren Jahren, bevor, sage ich mal, KI überhaupt jetzt so ein wahnsinniger Hype war, wie jetzt aktuell. Die hat ein ganz interessantes Paper selber geschrieben darüber, über den Performance-Vergleich und auch den Kost-Vergleich. Und was das eigentlich aufzeigt, ist, dass die absoluten High-End-Modelle, die geben dir, sag ich mal, einen gewissen Edge, ne? Aber der Edge ist sozusagen für ganz viele Anwendungsfälle nicht unbedingt das Mehr-Investment wert. Das ist sozusagen wie, wenn du und ich wären jetzt ein guter Läufer und dann gibt es natürlich Weltrekordler. Die Weltrekordler, die rennen vielleicht 5 Sekunden mehr, wahrscheinlich etwas mehr, vielleicht simplifiziere ich das, Carsten, aber um den Punkt zu machen, die rennen etwas schneller wie du und ich als Hobbyläufer, aber dafür müssen die jeden Tag trainieren und viel, viel mehr Aufwand reinstecken. Ne? Und das Ähnliche siehst du auch aus diesem Paper. Man sieht, okay, das kostet deutlich mehr. Das würde ich dann äquivalent setzen mit dem Aufwand, den der Läufer reinsteckt. Aber das Resultat ist wirklich nur ein bisschen besser und differenziert, weil es gibt sehr, sehr viele sehr gute Open-Source-Modelle. Ne? Und auch zum Beispiel intern, ich gebe dir einen Anwendungsfall, was für uns natürlich wichtig ist, ist unsere Kunden holistisch zu verstehen. Ne? Wir nennen das Customer 360. Ne? Und wir haben dort erstmal experimentiert mit, sage ich mal, verschiedenen Tools, die online leben in der Cloud mit, sage ich mal, einigen Leading Models, ne, die wir dann angedockt haben an unsere internen Schnittstellen. Und dann haben wir festgestellt halt dort, okay, das funktioniert sehr gut, aber es kostet sehr viel, um einen holistischen View über unsere Kunden zu bekommen. Ne? Und wir möchten dann natürlich Sachen wissen, Carsten, wieso, wo haben wir ein Erweiterungspotenzial, was benutzt der Kunde? Wir möchten unsere Vertriebler informieren, wann ist denn ein Renewal da und möchten das alles automatisieren. Und dann haben wir uns halt auch Open Source Models angeschaut. Ja, und wir haben dann ein Open-Source-Model auf unserem On-Prem-Environment auf Exasol laufen lassen und dort die verschiedenen Datenquellen angebunden. Also Exasol agiert da so wie der Data-Layer und der Agentic-Data-Layer sozusagen, weil wir Agenten drauf laufen lassen. Und auch bei uns war dann der Kostenfaktor so ungefähr, würde ich sagen, ein Fünftel bis ein Achtel im Bestfall.
Wow, also wieder deutlich. Ne? Welche Open-Source-Models siehst du gerade als besonders spannend an oder was siehst du auch bei euren Kunden? Welche werden da öfter eingesetzt? Gibt es da überhaupt Trends? Also einige setzen auf die amerikanischen wie Llama oder ähnliche. Ich fand beim Data Festival kürzlich war das natürlich auch ein großes Diskussionsthema und mein Eindruck war, dass auch viele deutsche Unternehmen relativ offen mit den chinesischen Modellen umgehen. Also sagen, da haben wir eigentlich gar kein großes Problem mit, ja, à la DeepSeek, Gwen oder andere. Wie siehst du das oder was nutzt ihr vielleicht?
Gleich direkt zu deinem letzten Punkt. Ne? Also ich sehe, dass auch sehr, sehr viel die Anwendung von Gwen oder DeepSeek. Ne? Also ich sehe das auch, was ich ganz spannend finde. Ne? Ich war auch letztens auf einem internen Event von einem unserer Kunden, Carsten, und dort wurde dann tatsächlich gezeigt, was sozusagen die Verbreitung der verschiedenen Models ist. Und war sehr, sehr spannend für mich zu sehen. Da war ich selber gar nicht aware, Carsten, dass aktuell hatten die so eine Map mit der Anwendung, wo werden welche Modelle weltweit eingesetzt. Und es war sozusagen wirklich eine zweigeteilte Welt zwischen der westlichen Welt und der östlichen Welt. Und wirklich, dass die chinesischen Modelle, also wirklich würde ich sagen, fast 60% der Weltbevölkerung dominieren und der amerikanischen 40. Ne? Und leider, dass halt unser bestes europäisches Modell, glaube ich, ist Mistral, ne? War sehr weit abgeschlagen. Also nicht in den Top 10, ich kann dir gar nicht ganz genau mal sagen, wo dann Mistral stand. Vielleicht in den Top 20 kam das dann erst, vor allen möglichen anderen Modellen. Ne? Und so würde ich sagen, spiegelt sich auch die Anwendung wieder von dem, was ich höre im Markt. Na, also ich würde sagen, es gibt erstaunlich viele Leute, die ganz einfach auf die chinesischen Modelle drauf zugreifen, na, ohne viel darüber nachzudenken. Und dann würde ich sagen, der andere Teil vom Markt benutzt sehr stark die amerikanischen Modelle. Und ich höre ganz, ganz wenig, Carsten, eigentlich, obwohl es ja Modelle gibt, die doch recht gut sind, so wie Mistral wieder zum Beispiel. Ich habe das wirklich in den letzten 6 Monaten mit keinem Kunden gesprochen oder jemandem in einem Netzwerk, der das aktiv einsetzt. Leider.
Ja, vielleicht müsste man da noch mal ein bisschen Werbung für machen. Ich weiß es nicht, aber das, ich glaube schon, dass wir hier in Europa natürlich auch ein bisschen gucken sollten, dass wir die lokalen Anbieter und die lokalen Initiativen da auch möglichst unterstützen. Also ich habe den Eindruck, dass es gar nicht unbedingt eine aktive Ablehnung ist, nach dem Motto, haben wir getestet, wollen wir nicht, sondern ich glaube, es ist häufig mehr so Zugänglichkeit. Ne? Was ist so, ja, was sind die typischen Dinge, die man nutzt, was ist einfach, was hat man bei anderen gehört? Das ist so eher mein Eindruck, dass das eher daher kommt. Also deshalb meine ich das ernst, dass es vielleicht sogar ein bisschen mehr ein Marketingproblem ist als ein echtes Problem der Leistungsfähigkeit. Ja?
Carsten, ich stimme dir absolut zu, das ist ein Marketing und ein Awareness-Problem. Was ist denn eigentlich verfügbar? Na, wir als Exasol kämpfen damit selbst oft. Ne? Also das heißt dann, ich hatte schon Gespräche mit Leuten, wenn man auf eine Messe geht und unterhält sich und die wissen nicht, dass ich zum Beispiel bei Exasol bin. Und dann heißt es halt, ja, in Europa, wir haben ja gar keine Datenbank-Alternative für Agentic AI. Ne? Es gibt ja gar keine Provider, die sind doch alle Database-Provider, kommen eigentlich aus den USA. Und dann sage ich, ah, haben Sie schon mal von Exasol gehört? Ne? Wir sind headquartered in Nürnberg. Ne? Und wir machen schon seit 20 Jahren Datenbanken und absolut, ne? Wir sind halt eine der sehr wenigen Alternativen. Vielleicht hat man noch SAP HANA, ne? Wo man sagen könnte, okay, deutsche, europäische Datenbank und dann gibt es Exasol und dann wird es halt schon sehr, sehr dünn. Und das Problem ist dann eher für uns, dass die Leute uns nicht kennen. Ja, also das ist ein Awareness-Problem und nicht das Problem des Vorhandenseins im Markt.
Absolut, ja. Also insofern. Dann hat vielleicht dieser Podcast auch dabei geholfen, ja, dass es ein bisschen mehr Awareness gibt für europäische Alternativen, für auch in allen Bereichen, ja, von der Datenbank bis hin zu Modellen. Unsere Zeit ist leider um, Erik. Lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal so eine Art Summary machen.
Also ich würde sagen, unsere Zuhörer, Carsten, die sollten sich 3 ganz wichtige Fragen stellen. Ne? Wissen wir, welche Daten für unser Business wie wichtig sind. Na, wie critical sind die verschiedenen Daten? Möchte ich nochmal auf meine Ampel zurückkommen. Na, green, amber, red. Na, um was geht es denn hier bei uns? Na, die zweite Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, verstehen wir wirklich unsere richtigen Abhängigkeiten, na, über die Cloud hinweg, die Daten hinweg, die KI hinweg, Operations und dann halt auch die Jurisdiction. Verstehen wir das eigentlich überhaupt? Haben wir das wirklich analysiert? Und dann die dritte Frage ist dann, haben wir auch viel drüber gesprochen, wenn ich wollte, na, könnte ich die Richtung ändern? Könnte ich woanders hingehen? Habe ich diese Flexibilität? Also ich denke, diese 3 Fragen, die sind ganz wichtig, dass man die sich stellt. Und ich würde auch sagen, wenn die Antwort zu einer dieser Fragen nein ist, na, dann hat man tatsächlich ein Sovereignty-Issue. Ne? Dann ist man nicht in den Bereich gegangen, dass man operativ ist und hat sich selber diese Kontrolle und Flexibilität geschaffen. Und dann sollte man sich wirklich tiefer gehen, Gedanken darüber machen. Als gesamte Firma auch, Carsten. Ich denke, das ist nicht dann der Job vom Head of IT oder vom Head of Data oder Director of Business Intelligence, sondern ich denke wirklich, man muss dann Awareness generieren auf C-Level-Ebene, ne, und sagen, das sind ganz wichtige Aspekte heutzutage. Wir müssen uns gemeinsam darüber Gedanken machen.
Absolut. Also sehr schöne Zusammenfassung, Erik. Ja, also du, wenn ich es in einem Wort sagen würde, Souveränität bedeutet Handlungsfähigkeit und die Kontrolle, die ich letztendlich brauche und ich gewinnen muss, hilft mir letztendlich auch weiter innovativ zu sein. Und am Ende geht es darum, die Risiken zu managen. Ja, ich hab ja quasi auf der einen Seite Risiken, wenn ich, was ich, meine Dinge on-prem betreibe, habe ich aber wieder neue. Also ich muss eigentlich erstmal Transparenz schaffen. Was ist wo, was habe ich, wie ist überhaupt meine Situation und dann wie bewerte ich die verschiedenen Risiken, die ich habe, um dann zu einer bestmöglichen Lösung für mein Unternehmen zu kommen. Vielen Dank, Erik. Ich fand, das waren sehr interessante Einblicke, dann auch aus deiner Erfahrung raus. Fand ich super spannend. Ja, AWS und jetzt wieder sozusagen zurück hier in Deutschland bei einem lokalen Anbieter. Fand ich sehr, sehr interessant. Herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald.
Ja, ich danke dir, Carsten, für die Zeit. Ich hoffe, das hat Mehrwert für deine Zuhörer und mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht.